Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir für deine Verheißung, wo zwei und drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wir danken dir, dass du da bist und handelst, segnest, redest. Hilf uns, dass wir hören und tun, was du uns sagst. Wir bitten nicht nur für uns, sondern auch für alle Muslime, die dich nicht kennen oder meinen, dich zu kennen, dass du ihnen die Augen öffnest für deine Liebe, für deine Herrlichkeit, für deine Kraft. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Thema, das mir gestellt wurde, heißt der Christus im Koran, mit Schwerpunkt auf die Gedanken, die in dem Christusbild der Muslime aufregend sind, die einen Muslim zum Nachdenken bringen können, die jeder benutzen kann, der mit Muslimen über Jesus reden will, aber wissen muss, wo das steht. Wir wollen uns beschränken auf einige Teile dieses Aspekts, weil es zu groß wäre für einen Abend, und einige der Eigenschaften und Titel der Namen Christi nennen, einige seiner Wunder herausstellen und den islamischen Gedanken seiner ewigen Existenz bei Gott etwas beleuchten. Aber bevor wir in diese Details gehen, sollten wir den Hintergrund etwas angucken, nämlich der Islam ist eine nachchristliche Religion. Während der Hinduismus und der Buddhismus und andere Religionen vorchristliche Religionen waren, die sich nicht mit dem Christentum auseinandersetzen mussten, ist der Islam eine nachchristliche Religion und Mohammed musste sich mit Jesus auseinandersetzen. Und das hat er getan. Und so finden Sie im Koran etwa 100 Verse, die mehr oder weniger deutlich über Jesus reden. Das heißt, ein Muslim, wenn er ein bewusster Muslim ist, glaubt an Jesus. Nur was für ein Jesus? Er hat das aus dem christlichen Zeugnis, das er von Sklaven und von einheimischen Christen hörte, herausgenommen, was in sein Denksystem hineinpasste. Aber was ihm undenkbar war oder was ihn ärgerte, hat er bewusst herausgeschnitten und ist in Opposition dazu gegangen. Und dadurch wurde der Islam eine antichristliche Religion. Notwendigerweise. Denn hätte er Christus studiert, erkannt und angenommen, wie er ist, wäre er Christ geworden. Wie seine anderen Kollegen, die Hanifen hießen, es waren in Mekka 4 oder 5 Leute, die Gottsucher waren. Von denen sind 3 Christen geworden. Einer nannte sich einen Gläubigen an den Gott Abrahams. Die ganze Idee mit der abrahamitischen Ökumene war schon damals gang und gäbe. Und nur Mohammed ist Muslim geworden von den Gottsuchern in seinen Tagen. Das zeigt, dass in dieser Zeit ein Umbruch geschah in der arabischen Halbinsel und Mohammed wollte dem Anspruch Christi nicht gehorsam sein, sich ihm unterzuordnen, sondern er meinte, Mohammed sei ein größerer Prophet, er sei das Siegel aller Propheten, er sei der Abschluss der gesamten Prophetie. Er anerkannte Jesus nicht nur als Prophet, sondern auch als ein Gesandter Allahs und bekannte im Koran mehrere Male, dass er Beweise hatte. Wir sprechen im Christentum nicht von Beweisen, aber im Islam spricht man von Bayanats und Ayats. Das heißt, Beglaubigungszeichen, die ihm Allah gegeben hatte für seine überdurchschnittliche Autorität. Das alles hat Mohammed akzeptiert und islamisch umgedeutet. Man darf aber nun nicht so bläuäugig sein und sagen, er war nur ein humanistisch gesinnter Gottsucher, der jetzt das herausgenommen hat, was ihm gefiel, und das verworfen hat, was er nicht akzeptieren konnte. Nee, Mohammed war ein Kaufmann. Er war ein fähiger und gewiegter Handelsherr. Und so hat er auch seine Religion in diesem Sinne aufgebaut. Er hat nämlich versucht, die Animisten für den Islam zu gewinnen und die Juden und die Christen. Und dazu hat er eine Methode entwickelt. Und das war die alte arabische Methode. Wenn man handelt, muss man auf den anderen zugehen und etwas nachgeben. Und dann gibt der andere auch nach und irgendwo trifft man sich dann in der Mitte. So hat Mohammed von den Christen manches akzeptiert. In der Hoffnung, dass die Christen jetzt auch akzeptieren, was er zu bieten hat. Und so hat Mohammed Dinge akzeptiert, die eigentlich das islamische Verständnis eines Propheten weit übersteigen. Aber nicht, weil er das geglaubt hat, sondern weil er dadurch die Christen für den Islam gewinnen wollte. Das hat nicht funktioniert. Auch bei den Juden nicht. Mohammed hat gesagt, ich glaube an den Gott Abrahams. Und er ließ alle Muslime in Richtung Jerusalem zuerst beten. Und sie fasteten am Aschura-Tag. Und viele Dinge sind aus dem Alten Testament übernommen worden. Im Grunde genommen sind 60% des Korans verdrehte Texte aus dem Alten Testament, so wie sie aus der Mishnah und dem Talmud überliefert worden sind. Aber die Juden sind ihm nicht auf den Leim gegangen, sondern haben ihm gesagt, guck mal, das hast du falsch gemacht und das hast du falsch gemacht, so steht's nicht da. Sie wollten ihn korrigieren, er ließ sich aber nicht korrigieren und hat dann gesagt, nein, meine Offenbarung ist die richtige und was bei euch steht, muss gefälscht sein. So ging er zum Angriff über und hat dann alle Juden in der arabischen Halbinsel systematisch aufgerieben und vernichtet, weil sie den Koran, Islam, nicht akzeptierten. Und dasselbe geschah mit den Christen. Er hat die Christen umworben, er hat sie höher geachtet als die Juden und hat vieles von ihrem Glauben aufgenommen in den Koran. 5-8% des Korans sind Splitter des christlichen Glaubens, islamisch verdreht, aber nicht, weil er das unbedingt geglaubt hat, sondern weil das war in der Angelhaken, um die Christen anzuziehen und zu sagen, ja, der Islam ist ja auch eine christliche Religion, wie die Christen. Die Delegation aus dem Südjemen, aus dem Wadi Nashran, ein Bischof mit 60 Delegierten, kamen zu ihm und hatten ein langes Religionsgespräch, einen Dialog mit ihm in Medina, 3 Tage, 3 Nächte lang in der Moschee. Und Mohammed hat also Klavier gespielt auf den Tasten des christlichen Vokabulars. Unwahrscheinlich, dass einer meinen konnte, er ist wirklich ein Christ. Und das meinen heute noch viele Theologen und Humanisten in Deutschland. Aber das hat er nur getan, um diese Delegation für den Islam zu gewinnen, um zu sagen, ja, ihr seid ja schon alle Muslims, bevor ihr das gewusst habt und dergleichen. Aber sie sind ihm nicht auf den Leim gegangen, worauf er sie im Koran verfluchte und später vertrieb, als sie sich nicht dem Islam unterworfen haben. Nur bei den Animisten hat seine Methode geklappt. Die Leute von Mekka waren seine Feinde, weil sie hatten diese polytheistische Religion mit vielen Göttern und der Kaaba schon längst von Mohammed. Und Mohammed sagte, es gibt keinen Gott außer Allah. Er hat also ihnen den Krieg angesagt und das Ergebnis war, dass sie ihn vertrieben. Und nun hat Mohammed um die Leute von Mekka geworben und hat sie gewonnen, indem er sagte, das ist doch einfach, ihr übernehmt den Islam und ich übernehme die Kaaba. Wir sagen, die Kaaba ist das Haus Abrahams und dann ist das integriert in den Islam und dann habt ihr euer Geschäft und könnt weitermachen und wir haben unseren Glauben und wir können weitermachen. So hat er einen ganzen Wagen voll Okkultismus aus dem Animismus mit herübergenommen, um die Animisten für den Islam zu gewinnen. Und so pilgern heute noch Millionen von Moslems nach Mekka, um die Kaaba zu kreisen. Er hat damit Erfolg gehabt. Die sind alle treue Moslems geworden. Nicht so die Juden, nicht so die Christen. Und was Sie also jetzt hören, ist nicht unbedingt islamischer Glaube, das ist deshalb meine etwas lange Einführung, sondern war der Versuch, christliches Gedankengut zu benutzen, um die Christen für den Islam zu gewinnen. Deshalb also nicht sagen, die Moslems glauben auch an Christus, sondern Mohammed benutzte dieses christliche Grundgut, um die Christen in den Islam einzugliedern. Das gelang ihm damals nicht. Die hatten bei aller Bescheidenheit ihrer theologischen Ausbildung doch so viel Unterscheidungsgabe, dass sie die Grundunterschiede erkennen konnten und sind deshalb schweigend weggegangen, während ihnen die Flüche Mohammeds nachfolgten. Nun, wir kommen dabei nur zum eigentlichen Thema. Im Koran gibt es 25 Titel, Eigenschaften und Namen Jesu Christi. Davon sind einige überdurchschnittlich stark. Jesus heißt der Sohn der Maria. Das Wort steht 23 Mal im Koran. Wenn jemand so eine Liste will mit all den Namen und wo das steht, wir sind gerne bereit, sie zur Verfügung zu stellen. Das Wort Sohn der Maria ist islamisch gesehen eine Schande, ist undenkbar für einen Propheten, für einen Mann Gottes. Aber Mohammed hat ihn aufgenommen, um zu sagen, dass alle Muslims an die Geburt Christi von der Jungfrau Maria glauben, ohne Zutun eines Mannes, allein durch Gottes Wort und durch Gottes Geist in ihr geschaffen. Sehen Sie, da sind Sie schon mittendrin im Problem. Viele Christen glauben das nicht mehr. Wenn man das so hört und liest, was da alles gesagt wird, können einem die Haare zu Berge stehen. In Europa. Im Koran steht nun 23 Mal, dass Christus von der Jungfrau Maria geboren wurde. In dem Wort Sohn der Maria. Nicht Sohn Gottes oder nicht Sohn Josefs, sondern von einer Frau. Das heißt, arabisch gesprochen, der Vater ist nicht bekannt. Entweder ist es ein uneheliches Kind oder lag Vergewaltigung vor oder wird der Name des Vaters verschwiegen oder tausend Gründe. Aber Mohammed hat das übernommen, um zu sagen, nein, das war kein Mann, sondern Jesus wurde in Maria durch Gottes Wort und durch Gottes Geist geschaffen. Das ist eine aufregende Sache. Wenn das einer begreift, begreift er, dass der Name der Maria für die Moslems eine besondere Bedeutung hat. Es ist der einzige Name einer Frau im Koran. Und sie wird als die Dame angeschaut, als die höchste und wichtigste Auserwählte in dieser Welt und in der kommenden. Keine hat einen so hohen Stand wie Maria. Das zeigt, dass die meisten Christen, denen Mohammed begegnete, orthodoxen Ursprungs waren und eine hohe Marienverehrung hatte. Er ging auf sie zu und hat Maria hoch verehrt, hat aber gleichzeitig aus ihr eine gute Muslimin gemacht, die sich in die Reihe der Bäder einreiht, niederkniet und niederfällt und damit bezeugt, dass sie dem islamischen Gesetz unterworfen ist, wie Sie nachlesen können. Nun, dieses Wort Sohn der Maria hat einen theologischen Hintergrund. Nämlich, es gab schon längst vor Mohammed im Nahen Osten eine große Auseinandersetzung zwischen den Theologen Alexandriens, Arius, Athanasius, zwei Prediger, zwei Presbyter, hatten verschiedene Auffassungen von der Geburt Christi. Arius, der philosophisch geschulte Prediger, sagte, Christus wurde in Maria durch Gottes Wort geschaffen, er wurde im Jordan mit dem Heiligen Geist getauft, entwickelte sich durch Erkenntnis und Gehorsam zur vollen Reife des Sohnes Gottes, wurde am Kreuz getötet, begraben, aufgefahren, gemähnt und sitzt zur Rechten Gottes seines allmächtigen Vaters. Nein, sagte Athanasius, niemals! Jesus ist nicht durch Gottes Wort in Maria geschaffen worden. Er wäre sonst ein Geschöpf und hätte einen Beginn. Er wäre nicht ewiger Gott, sondern er wäre ein Sklave Gottes. Aus diesem Grunde sagte er, Christus ist vor aller Zeit aus dem Vater hervorgegangen und seine Geburt in Bethlehem ist seine Menschwerdung, aber nicht sein Beginn. Und so ging es nun um die Frage, ist Christus in Maria geboren oder gezeugt worden oder ist Christus in Maria geschaffen worden? Vielleicht sagen Sie so ein Nonsens. Wir waren nicht dabei und verstehen das doch nicht. Aber die Geschichte ist so, ist Christus in Maria geschaffen worden, dann ist Gott sein Schöpfer und er ist ein Geschöpf. Ist Christus in Maria geboren worden, dann ist Gott sein Vater und er ist der Sohn. Und das geht noch viel weiter. Ist Christus in Maria geschaffen worden, sind wir alles Geschöpfe, Sklaven Gottes, Anbeter. Ist Christus in Maria geboren worden, ist Gott unser Vater und sind wir Kinder Gottes. An diesen zwei Wörtchen hängt unser gesamter Glaube. Und das erkannte die Christenheit, als sie im Konzil von Nicäa dann das nizänische Glaubensbekenntnis formulierte. Und darin wird gesagt, Christus ist Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, geboren und nicht geschaffen mit dem Vater in einem Wesen. Und hier sitzt der Punkt des Islams. Der Islam kann also im Blick auf die Geburt Christi von der Jungfrau Maria 95% unseres Glaubens akzeptieren und erscheint als christlicher Glaube, oberflächlichen Denkern. Aber den entscheidenden Punkt, den einzigen Punkt verdrehte er und sagte, geschaffen und nicht geboren. Und wir sagen, geboren und nicht geschaffen. Es geht hier um die Vaterschaft Gottes und um die Kindschaft Christi und die Kindschaft der Christen. Und ich habe das etwas länger ausgeführt, damit Sie merken, Mohammed hat akzeptiert, was er verstehen konnte, hat auch akzeptiert von Christen, was heretisch, sektiererisch war. Das ist gar nicht nur von ihm gekommen, sondern er wurde manchmal, kann man sagen, verführt von Christen, die nicht klar ihren Glauben erkannten oder bekannten. Aber indem er es als Inspiration ausdrückte, wurde es zu einer Irrlehre, die nun ein Fünftel der Menschheit verführt hat, so dass sie glauben, Jesus ist ein Geschöpf Gottes, der Mensch wurde, aber niemals Gottes Sohn sein kann, sondern nur der Sohn der Maria ist. So müssen Sie also begreifen, indem der Moslem sagt, Sohn der Maria, ist das in der letzten Konsequenz eine antichristliche Aussage, die bedeutet, ja zum Sohn der Maria, nein zum Sohn Gottes unter allen Umständen und den letzten Konsequenzen. Und wer seine Bibel kennt, der möge doch einmal zu Hause 1. Johannes Kapitel 2, Vers 23 bis 25 lesen und Kapitel 4, Vers 1 bis 4, dann bekommt er einen Maßstab, eine Hilfe zur Unterscheidung der Geister, sodass er klar sehen kann, was die Bibel sagt, dass der Islam eine antichristliche Großmacht ist. Nun, wir sagten ja, es gibt 25 solcher Titel Christi im Koran. Der nächste Titel ist der Christus, der Gesalbte. Ist eigenartig, das Wort der Gesalbte ist in der arabischen Sprache voll da und sagt, er wurde gesalbt. Es ist das Wort Messias, Al-Masih. Es hat die gleiche Bedeutung wie im Hebräischen, so dass die Idee der Salbung im Islam denkbar ist. Aber das Wort als solches hat nur den Charakter eines Namens, nicht die Bedeutung eines Titels. Insofern weiß ein Muslim nicht, dass Christus, der mit dem Heiligen Geist gesalbte ist, und kann auch nicht bejahen, dass die Salbung durch den Geist von Gott stattfand. Vielleicht kann man das gleich hier ansetzen. Muslims glauben an den Geist Gottes. Sie finden 29 Verse im Koran, die über Gottes Geist reden. Aber er ist immer ein geschaffener Geist. Er ist niemals der Geist aus Gott, sondern er ist einer der vielen Geister Gottes, wie die Engel und Dämonen. Und häufig oder meistens wird er von den Muslimen als der Engel Gabriel bezeichnet. Und wer von ihnen geistlich denken kann, weiß damit alles über den Islam. Im Islam gibt es keinen Heiligen Geist, keinen göttlichen Geist, sondern es ist einer der vielen Geister, die nun dort wirken. Sollte also von einer Salbung durch den Geist Gottes geredet werden, so verstehen wir etwas völlig anderes als die Muslime, die meinen, dass einer der Geister Gottes, so wie der Teufel oder wie ein Erzengel, zu ihm kam und ihn stärkte und begabte, aber niemals, dass Gottes Geist in ihm Wohnung machte. Insofern ist der Name Christus im Koran 11-mal geschrieben, aber seines Inhaltes entleert und mit neuem Inhalt gefüllt. Er wird 5-mal als der Gesandte Allahs genannt, direkt wörtlich und außerdem noch 3-mal im Zusammenhang mit anderen Gesandten. Nicht nur als Prophet, es wird häufig in den deutschen Übersetzungen der Fehler gemacht, dass Mohammed als ein Prophet dargestellt wird. Das islamische Glaubensbekenntnis heißt nicht, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet, das steht dort nicht. Dort heißt, und Mohammed ist sein Gesandter, ist sein Bevollmächtigter, ist sein politischer und religiöser Beauftragter, ist der Vikar Allahs auf der Erde. Und den gleichen Titel hat Jesus. Jesus hat im Koran 5-mal direkt und 3-mal indirekt den Namen, dass er der Gesandte Allah ist im Sinne eines politischen und religiösen Gesandten. Wie Mose ein politischer Führer des Volkes war und gleichzeitig der Sprecher Gottes, so verstand Mohammed sich und Christus. Er sagt, es gab 3 besondere Gesandte: Mose, Jesus, Mohammed. Er hat also dabei nie nur an eine Religion gedacht. Das ist der Fehler, den die meisten Humanisten und auch Theologen heute in Europa machen. Der Islam ist keine Religion im Sinne des Westens, sondern es geht immer um das Reich Gottes, das in dieser Welt in politischer Form durchgesetzt werden soll. Der Mann, der das am ehrlichsten und so sagte, wie der Islam es verstand, war Khomeini. Khomeini war kein Spinner, islamisch gesehen, sondern er wollte das Reich Allahs heute und jetzt in politischer und religiöser Form durchsetzen. Wenn Sie Khomeini noch in Erinnerung haben, dann haben Sie das Urbild des Gesandten, so stellen Sie sich Jesus und Mose vor. Das wäre das Leitbild, wie ein Muslim denkt. Jesus war gekommen, um die Israeliten zu bekehren und zu einem Volk zu machen, das eine politische Größe darstellt, um die Welt zu erobern, so wie Mohammed oder Khomeini es meinte. Der interessanteste Begriff oder einer der interessantesten Begriffe über Jesus ist aber das Wort Gottes. Mohammed liebte die Idee, die er von Johannes hörte aus dem Evangelium. Er hat ja das Evangelium nie selber lesen können. Es war noch nicht ins Arabische übersetzt. Auch das Alte Testament war nicht übersetzt. Er hat das alles nur mündlich gehört. Und er hörte, Christus ist das Wort Gottes. So finden Sie im Koran 5 Verse, die direkt oder indirekt sagen, dass Jesus das Wort Gottes ist. Ich finde immer, das ist einer der größten, der schwächsten Punkte des Islams. Hier hat Mohammed ein Wort übernommen, das wunderbar in seinen Ohren klang, aber hat nicht die Tiefe, die Bedeutung dieses Wortes erkannt. Denn damit ist gesagt, alle Propheten und Boten bekamen direkt Inspirationen durch Allah, außer Jesus. Er bekam keine Inspiration, er war die Inspiration. Er war die fleischgewordene Inspiration, er war das Wort Gottes. Er hörte es nicht nur, sondern er war das menschgewordene Wort. Und damit ist eigentlich der Islam in seinem Wesen überwunden. Das heißt, in Jesus ist die gesamte schöpferische Kraft Gottes tätig, in Jesus ist die heilende Kraft Gottes tätig, die vergebende Autorität, die tröstende Kraft und die erneuernde Kraft Gottes. Wenn ein Moslem ehrlich ist und man ihm das erklärt, kann er das nicht ablehnen, weil Jesus eben nicht nur Gottes Wort hörte, sondern Gottes Wort war. Und das bedeutet auch gleichzeitig, es gab keine Differenz in seinem Leben, zwischen seinem Leben und seinem Wort. Er tat, was er sagte. Deshalb ist er islamisch gesehen kein Sünder. Alle anderen Propheten im Koran mussten um Vergebung ihrer Sünden nachsuchen, außer Jesus. Jesus war das Wort. Er hörte und sagte es nicht nur, sondern er lebte es. Nach diesem Begriff kann man sagen zu einem Moslem, wenn du den Willen Gottes erkennen willst, guck Jesus an, dann siehst du, der Wille Gottes ist Fleisch geworden. In Jesus ist Gottes Wort gegenwärtig. So hat es Mohammed mindestens gesagt. Die Theologen haben das nachher verdreht und umgedreht. Die haben begriffen, dass Mohammed hier einem Irrtum aufgesessen ist, islamisch gesehen. Und sie sagen, ja, Jesus ist Gottes Wort geschaffen und nicht gegenwärtig. In dem Wort Jesus ist nicht Gott gegenwärtig, sondern es ist nur ein geschaffenes Wort Gottes. Gott sagte, sei, dann war er. Das Wort Gottes ist in Jesus sichtbar geworden. Das ist die Auslegung der Muslime. Das steht nicht im Koran, denn sie haben begriffen, dass hier eine Schwäche ist. Aber wenn man einem Muslim klar machen kann, dass Jesus Gottes Wort ist, in seiner ganzen Breite und Tiefe, dann hat man eigentlich beinahe den Islam schon ausgehebelt. Und in diesem Zusammenhang gibt es noch einen zweiten Begriff, nämlich Jesus ist ein Geist von Allah. Das ist eine der aufregendsten Formulierungen im Koran. Jesus ist also für Muslime, die bewusste Muslime sind, kein normaler Mensch, geboren von einem Vater und einer Mutter, sondern er ist ein Geist von Allah, der Mensch geworden ist. Wenn man es etwas naiv formuliert, er ist ein wandelnder Geist. Er ist kein Mensch wie andere Menschen, denn er hatte ja keinen Vater, sondern in ihm ist Gottes Geist Mensch geworden. Das ist ganz nahe am christlichen Glauben. Wer da nicht aufpasst, fällt glatt weg in die Falle hinein. Einer der Geister Gottes, nicht der Geist Gottes. Hier sitzt der Punkt. Und das bedeutet, dass Jesus sowas ist wie im positiven Sinne des Wortes, ein Besessener, wo der Geist Gottes auf ihm sitzt und ihn treibt und führt und leitet und einer der vielen Geister Gottes gegenwärtig ist. Und im Islam gibt es im Augenblick eine Diskussion, weil sie glauben, dass Jesus aufgefahren ist gen Himmel, und bei Gott lebt. Es gibt verschiedene Stellen dazu. Und fragen, ist er jetzt als Geist aufgefahren oder als Mensch? In geistlicher Form oder in menschlicher Gestalt? Und Muslime sagen in offiziellen Fatwas von Saudi-Arabien in diesen Tagen, er ist leibhaftig aufgefahren und ist bei Gott nach Geist und nach Leib. Wer also Zeit hat, diesem Gedanken nachzudenken, kann begreifen, wie nahe Mohammed dem christlichen Glauben kam. Er ging sogar so weit, dass er sagte, die Geburt Christi geschah so, dass Gott den Engel Gabriel einen Geist schickte, der musste den Odem Gottes, den Geist von Gott, in Maria hineinblasen. Ich möchte jetzt dann besser nicht auf Details eingehen, wie das geschehen ist. Aber die Idee, dass Jesus ein fleischgewordener Geist ist, ist durch und durch islamisch und zeigt, wie Mohammed versuchte, das zu verstehen und so in seinen Islam hineinzubringen. Aber niemals ein göttlicher Geist, niemals darf Jesus Gottes Sohn oder ein Herr oder göttliche Person sein, sondern immer nur ein geschaffener Geist, ein Sklave Gottes, ein Diener Gottes. Und er hat ihn somit seiner Göttlichkeit entleert in jeder Richtung, in jedem Begriff, der noch weiter folgen wird. Dann wird dreimal gesagt, im Koran, Christus ist ein Zeichen Allahs. Das Wort Zeichen heißt im Arabischen Ayatun. So wie wir im Johannesevangelium lesen, das war das erste Zeichen, das Jesus tat, oder das zweite oder das dritte Zeichen. Also was Wunder bedeutet. Ein Zeichen auf die Abstammung und Autorität dessen, der das Zeichen tat oder ist. Wenn man nun das Wort Zeichen in Arabisch mit Allah zusammenliest, dann heißt das Ayatun und Allah. Und wer so viel schon weiß vom Arabischen, weiß, das heißt Ayatollah. Christus ist der einzige männliche Ayatollah im Islam, der von Allah eingesetzt worden ist. Er ist das Wunder Allahs. Er tat nicht nur Wunder, er ist selbst das Wunder. Und das ist so aufregend, dass Mohammed selbst es nicht wagt, diesen Titel sich beizulegen. Den hat nur Christus, den hat nur Jesus im Koran. Und wenn wir in Indien oder in Pakistan mit Moslems zusammenkommen und es begibt sich im Gespräch, dass man sagt, guck, ihr habt einen Ayatollah und wir haben einen Ayatollah. Jetzt sag mir mal, was ist der Unterschied? Dann lächeln sie. Und dann ist die Sache schon beantwortet. Der Ayatollah Khomeini hat blutige Kriege durchgeführt. Jesus hat geheilt und gesegnet, auch im Koran. Sie wissen ganz genau, wes Geistes Kind Jesus ist. Aber er hat den Titel Ayatollah. Und er hat noch den weiteren Titel, dass er eine Barmherzigkeit Allahs ist. Dieses Wort Barmherzigkeit hat im Islam eine andere Bedeutung wie im Christentum. Das Wort Barmherzigkeit ist die höchste Eigenschaft, die Allah im Islam zukommt. Alle Suren außer einer beginnen mit der Formulierung im Namen Allahs des barmherzigen Erbarmers. Und so wurde dieses Wort, dass Christus eine Barmherzigkeit Allahs ist, für eine ganze Reihe von Religionslehrern in Nigeria zur Ursache, dass sie sich zum echten Jesus bekehrten. Sie sagten, wenn Christus eine Barmherzigkeit ist und Allah der Barmherzige ist, und dann ist der Heilige Geist der Erbarmer. Dann haben sie gesagt, dann ist der Barmherzige der Vater und der Erbarmer der Geist und Christus die Barmherzigkeit. Substanz von Substanz. Sie wussten natürlich nicht, dass die Theologen sagten, ja, das ist eine geschaffene Barmherzigkeit und keine geborene Barmherzigkeit. Aber im Koran steht das nun einmal, dass Christus eine Barmherzigkeit von Allah ist. Und man muss sich dann fragen, inwieweit war er denn eine Barmherzigkeit? Worin ist seine Barmherzigkeit sichtbar geworden? Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. So könnten wir jetzt alle 25 Titel Jesu Christi durchgehen. Ich will nur noch ganz kurz einige nennen, dass er beispielsweise einer der Guten ist, aber eben nicht der Gute, sondern einer der Guten, dass er gesegnet ist in dieser und in der nächsten Welt und dass er ein Angesehener ist in dieser und in der nächsten Welt und einer der Nahegebrachten zu Gott, so wie die Cherubims und Seraphims ganz nahe bei Gott sind und nicht von der Heiligkeit Gottes durchleuchtet und verbrannt wurden, so wird Christus als einer verstanden, der wieder zurückgegangen ist zu seinem Ursprung als ein Geist von Allah. Sie finden also unwahrscheinlich große Formulierungen, die Mohammed benutzte, um den Christen zu zeigen, der Islam ist ja im Grunde genommen ein Christentum und Christentum ist Islam. Aber er hat dann ehrlicherweise doch auch das Salz in die Suppe gestreut und gesagt, Christus ist ein Sklave Gottes. Und Christus muss sich niederwerfen vor Gott und die Religionssteuer bezahlen. Und er ist wie Adam. Gott sagte, sei, dann war er. Und er ist nur ein Prophet. Und sie finden dann solche Formulierungen, die zeigen, dass Christus wie Mohammed ist. Ganz auf seiner Ebene. Sie haben also das doppelte Gesicht Christi im Islam. Keine Vergottung, aber eine Emporhebung zu allerhöchster Ebene, zu einer Ebene, die selbst Mohammed nicht zukommt. Auch im Koran so nicht genannt wird. Aber das hat Mohammed nicht getan, weil er Jesus das gönnte oder glaubte, sondern um die Christen einfach zu überzeugen, wir können zusammenarbeiten, da wir an denselben Christus glauben. Aber ich muss noch einmal auf den 1. Johannes zurückkommen, wo gesagt wird, wer den Sohn hat, der hat auch den Vater. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat auch den Vater nicht. Und das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wir müssen den Mut haben zu bekennen, dass eines der Geheimnisse Jesu Christi seine Gottheit ist. Und wo man die Gottheit Christi nicht erkennt oder leugnet oder dagegen kämpft, hat man sich, ob man es weiß oder nicht, einer antichristlichen Großmacht unterstellt. Aber lassen Sie mich die Zeichen der Verführung noch deutlicher sagen, damit Sie erkennen, es ist gar nicht so leicht, was im Augenblick in Deutschland durch die Kirchen und durch die Universitäten an Verführung geht. Man versucht, die drei monotheistischen Religionen zusammenzubinden in der sogenannten abrahamitischen Ökumene und eine gemeinsame Religion zu schaffen. Und der Synkretismus läuft auf vollen Touren bis in die fundamentalistischen, konservativen Kreise hinein. Weitgehend, weil sie einfach keinen Durchblick haben. Und deshalb ist es nötig, dass die Gemeinde und die Leiter der Gemeinde sich mit dem echten Christus bekannt machen. Ich möchte Ihnen jetzt noch geschwind von seinen Wundern erzählen, von den Wundern Jesus im Koran. Und da gibt es drei Wunder, die wir glattweg so unterschreiben können. Er hat Blinden die Augen aufgetan, Aussätzige geheilt und Tote auferweckt. Das steht im Koran zweimal, jedes. Aber natürlich mit der Einschränkung, dass Allah jedes Mal den Engel Gabriel zu ihm schickte und er sollte ihm eine Spritze geben, damit er die Kraft hatte, das zu tun, weil Christus von sich selber aus unfähig war, diese Wunder zu tun. Die wurden also bezeugt, aber entleert. Lassen Sie es uns noch deutlicher sagen. Jesus sagte ja nach Johannes 5, der Sohn kann nichts von sich selber tun. Alles, was er den Vater tun sieht, das tut er auch. Das hat Mohammed nicht begriffen. Der hat gesagt, ja, der Sohn kann nicht, der Christus kann nichts von sich aus tun. Null. Der braucht jedes Mal die Spezialerlaubnis von Allah oder eine Kraftzufuhr, dass er das tun konnte. Und dann sind wir schon im Islamischen drin. In Johannes 5 sagte Jesus natürlich mehr. Und er wird noch größere Dinge tun. Er wird die Toten auferwecken und er wird das Gericht sprechen, dem Gericht vorsitzen. Aber Mohammed ist so weit gegangen, dass er bekannte, Christus war in der Lage, Aussätzige zu heilen ohne Medikamente, nur durch sein Wort. Und er konnte die Augen der Blinden auftun ohne Operation, nur durch sein Wort. Und er konnte Tote auferwecken, ohne Hokuspokus, nur durch sein Wort. Denn er war das Wort Gottes. So weit geht der Islam, um die Christen für den Islam zu gewinnen. Nun, wir können das natürlich als Retourkutsche benutzen. Und wenn ein gut gesinnter Moslem da ist, frage ich ihn gelegentlich, wer kann denn... Er sagt, aber du hast gesagt, niemand kann Tote auferwecken aus Allah. Ja, dann guckt er rechts und links, bis er sieht, mit der Erlaubnis Allahs oder durch die spezielle Geisthilfe von Allah. Aber man muss ihn zum Nachdenken bringen, dass im Koran steht, Christus kann wirklich Tote auferwecken, nicht nur einen oder zwei, mindestens drei. Und wir sollten dann wissen, wo das in der Bibel steht und wie das geschah. Dann gibt es aber auch einige Wunder, die sind ein bisschen fantastisch. Und da tut einem Mohammed leid, dass er da den Christen auf den Leim gegangen ist. Da heißt es dreimal, dass Christus als Baby sofort nach seiner Geburt reden konnte. Wer sich in der Kirchengeschichte auskennt, weiß, dass das in apokryphen Büchern der syrianischen und koptischen Christen steht, wie die Mütter ihren Kindern Lieder gesungen haben vom Baby Jesus und dass das schon so begabt war. Das haben die Väter des Glaubens nicht ins Evangelium aufgenommen. Und Maria hat es dem Arzt Lukas nicht bezeugt, als er das Evangelium schrieb. Aber im Koran steht, Jesus redete sofort nach seiner Geburt, weil er das Wort Gottes war und ein Geist von Allah. Moslems glauben mehr als wir, die Christen. Sie glauben sogar Märchen. Sie können nicht unterscheiden zwischen Realität und Verführung. Und eine ähnliche Geschichte steht im Koran zweimal, dass als Jesus ein Kind war, ein Junge, hat er Lehm genommen, daraus einen Vogel geformt und hineingeblasen, wegflog der Vogel. Das steht in den gleichen Büchern. Man kann heute nachweisen, wo Mohammed das her hatte. Die Geschichten haben ihm christliche Sklaven aus Syrien erzählt, die ihrerseits das aus solchen Geschichten gehört hatten. Bei dieser Geschichte mit dem Vogel ist allerdings etwas hochinteressant sprachlich im Blick auf die Exegese. Dort sagt Jesus, ich schaffe euch Vögel. Ich schaffe euch so etwas wie Vögel, heißt es wörtlich. Das Wort schaffen heißt schöpfen, aus dem Nichts etwas machen. Der Koran spricht Jesus das Recht zu, Schöpfer zu sein. Alle Ingenieure und Erfinder können ja nur etwas machen, was schon da war oder nach Ordnungen oder Kräften, die bereits existieren, außer Jesus. Der konnte aus dem Nichts etwas schaffen. Und das wird deutlich dadurch, dass er in den Vogel hineingeblasen hat. Das heißt, nach dem Koran hat Jesus einen lebensspendenden Odem. Der hat hineingeblasen und der Vogel flog davon. Wirklich eine aufregende Geschichte. Natürlich steht drin, mit der Erlaubnis Allah und mit der Geisthilfe Allahs, nicht von sich aus. Aber die Tatsache, dass Jesus Leben schaffen konnte und geblasen hat, steht ja nun auch in der Ostergeschichte, wo Jesus zu seinen Jüngern sagte, nehmet ihn den Heiligen Geist. Und er blies sie an. Bloß im Evangelium kam eine neue Kreatur, während im Islam nur ein Vogel rauskam. Und die Ausleger sagen, tja, wahrscheinlich war das eine Fledermaus, die kein Vogel war und kein Säugetier. Und Jesus versucht, einen Vogel zu machen, aber es kam nur so ein komisches Ding heraus. Ich sage dann zu den Muslimen, ja weißt du, das ist der modernste Vogel der Welt. Der hatte bereits ein Radar im Mund, bevor wir überhaupt wussten, dass es Radar gab. Das war also der höchst entwickelte Vogel. Und man muss doch einfach dann auf dieser Wellenlänge mit den Leuten reden, dass sie begreifen. Aber diese Geschichte mit dem redenden Baby, mit dem redenden Kleinkind oder mit dem Vogel zeigt, dass Mohammed kein Prophet war. Er konnte nicht die Wahrheit von der Lüge unterscheiden oder von der Fabel. Er hat alles aufgenommen, was er hörte. Wie gesagt, 60% des Korans stammt aus Quellen des Alten Testaments in der Form der Mishnah und des Talmud oder aus mündlich überlieferten Berichten von christlichen Sklaven oder Kaufleuten. Nun, es gibt noch weitere Wunder Jesus. Er kannte alle Geheimnisse. Mohammed hatte ein Problem, er hatte reiche Muslime und er hatte arme Muslime. Von den Flüchtlingen, die von Mekka gekommen waren, denen war das Geld bald ausgegangen. Und er ärgerte sich immer, wenn die reichen Muslime von Medina dann im Geheimen vielleicht ein gebratenes Huhn aßen, wenn die Flüchtlinge draus waren. Und wenn die wieder da waren, gab es nur Linsensuppe. Und so sagte er, wenn Jesus wiederkommen wird, der wird euch sagen, was ihr in euren Kästen und Kisten versteckt und was ihr im Geheimen esst. Das heißt Allwissenheit. Das heißt, er kann durch die Mauern hindurchsehen. Und wir sagen dann zu den Muslimen, der kann auch in dein Herz und in deinen Kopf reinsehen, was du wirklich denkst und was du getan hast. Vor ihm ist nichts verborgen. Das heißt noch weiter, dass er das Recht hatte, das Gesetz Allahs zu ändern. Er konnte seinen Jüngern einiges erlassen, was verboten war. Das sind die Speisegesetze im Alten Testament, wo er sagte, was in den Menschen eingeht, macht ihn nicht unrein, sondern was herauskommt, die bösen Gedanken, das ist das Unreine. Oder dass er sagte, zu den Alten ward gesagt, ich aber sage euch. Das heißt, Jesus war Gesetzgeber. Für den Orientalen ist das Gesetz wichtiger wie das Wunder. Das Gesetz ist das Umfassende. Und wenn Jesus das Gesetz weiterentwickeln oder ändern konnte, bedeutet er ist nicht Exekutive, sondern Legislative. Wir müssen da orientalisch denken, um zu begreifen, wie das verstanden wird. Und die Konsequenz daraus folgt auf dem Fuße, nämlich, dass Jesus verlangt im Koran, fürchtet Gott, nicht liebet Gott, fürchtet Gott und gehorcht mir. Als ich das zum ersten Mal gelesen hatte, habe ich laut gelacht. Im Koran steht, Jesus sagt zu jedem Muslim, gehorche mir. Nicht ich sage das, das steht im Koran, gehorcht mir. Bloß wenn man dann fragt, worin? Was sind die Gebote Christi im Koran? dann wird es schwierig. Wenn er uns fragt, was sind die Gebote Christi im Neuen Testament, dann würde ich sagen, man müsste sich einmal über die Gebote und Verbote Christi Gedanken machen. Wir arbeiten zurzeit an einer größeren Aufgabe, das Gesetz im Islam im Vergleich zum Gesetz Moses und zum Gesetz Christi. Und müssen zu unserer Beschämung feststellen, wir fanden über 500 Befehle Jesu in den Evangelien. Und wir kennen sie meistens nicht. Und im Koran steht, und gehorcht mir. Wir können gar nicht gehorchen, wenn wir die Befehle nicht ernst nehmen. Suchen Sie mal die 500 Befehle Jesu nach den vier Evangelien, wo ein Ausrufezeichen dahinter steht, wo ein Befehl ist oder eine Empfehlung oder ein Verbot. Und Sie werden sich wundern. Wir sind als Evangelische darauf getrimmt, die Verheißungen, die Gnade, die Vergebung, die Güte anzunehmen, aber die Heiligung vergisst man, wo Jesus ganz klare Richtlinien gegeben hat. Nicht Rechtfertigung. Wir sind gerechtfertigt einmal für immer durch das Opfer Jesu Christi. Aber die Befehle dürfen wir nicht vergessen, wenn wir mit Moslems reden wollen. Denn er kommt über das Gesetz zur Gnade, nicht durch die Gnade zum Gesetz. Es steht sogar im Koran, dass Jesus die Herzen seiner Nachfolger ändern konnte. Es gibt eine ganze Liste von Eigenschaften, Namen und Titeln der Nachfolger Jesu. Ich will nur sagen, sie sind nicht hochmütig und nicht stolz, weil sie Mönche und Priester haben. Mohammed hat demütige Christen gesehen, sanftmütige Christen, und war zutiefst beeindruckt. Die geben nicht an, die haben's nicht nötig. Die haben etwas, dass sie nicht sich aufblasen. Er hat das nicht begriffen. Er sagte, Allah gab Christus das Evangelium und pflanzte in die Herzen derer, die ihm nachfolgen, Barmherzigkeit und Erbarmen. Ein gewaltiges Wort. Mohammed sah, die Christen haben Liebe, auch zu ihren Feinden. Und das ist im Orient undenkbar. Im Koran steht, liebet eure Feinde nicht, sonst habt ihr ja keine Möglichkeit zum Sieg. Aber den Christen hat er zugesagt, jawohl, die haben Erbarmen, Liebe. 80 Muslime fanden Asyl in Abessinien und konnten überdauern mit Hilfe der Christen. Hat Mohammed nie vergessen. Aber er wusste nicht, warum haben die Erbarmen zu ihren Feinden. Das ist ja verrückt. Die geben ja den Sieg aus der Hand. Die könnten ja diese 80 Flüchtlinge versklaven. Warum haben die denen Asyl gewährt? Und er sagt dann, es sieht so aus, als wenn Allah aus dem Evangelium etwas herausgenommen hätte und in ihre Herzen gelegt hätte, eben das Erbarmen und das Mitleid. Das hat er gesehen, das hat er begriffen. Er wusste nicht, was geschehen war. Römer 5, Vers 5 ist die Antwort. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Im Islam gibt es keinen Heiligen Geist. Er konnte das nicht begreifen. Er hat nur gesehen, Gott hat was genommen aus dem Evangelium und in die Herzen der Nachfolger Christi gelegt. Und deshalb haben die Erbarmen. Auch heute noch. Mit den Kurden oder wer immer das ist. In Deutschland. Sie finden 10 der Wunder Jesu im Koran, die wir nicht jetzt alle besprechen können. Ich will nur noch 2 Dinge sagen. Dann ist die Möglichkeit da, um Fragen zu stellen, damit bestimmte Dinge deutlich herausgestellt werden können. Mohammed hat die Kreuzigung Christi vehement abgelehnt. Christus ist nicht gekreuzigt worden. Er sagte, Allah ist treu und Christus ist treu. Wie soll der treue Allah den treuen Christus in die Hände der Feinde fallen lassen? Unmöglich. Das Ärgernis des Kreuzes hat ihn voll getroffen. Der sagte, der treue Allah muss den treuen Christus unter allen Umständen durchgetragen haben. Und dann hat er eine Lösung gefunden und sagte, die Juden waren listig und Allah war listig und Allah ist der listigste von allen. Denn Allah ließ Jesus einschlafen und hat ihn lebendig zu sich in den Himmel emporgehoben. Worin bestand die Generalslist von Allah? Indem er das Kreuz zunichte machte. Das hört sich doch gut an. Allah hat Jesus vom Kreuz als Tod gerettet. Und wer auch nur ein bisschen seelsorgerlich denken kann, weiß damit alles. Vor dem Kreuz musste der Geist, der sich Allah nennt, sein wirkliches Gesicht offenbaren. Der listigste von allen, steht dreimal im Koran. Nicht ich sage das, das steht im Koran. Und zwar mit dieser Konsequenz, dass die Generalslist darin besteht, dass das Kreuz eliminiert wurde und Christus nur eingeschlafen ist, so friedlich gestorben oder halb gestorben oder geschlafen, niemand weiß genau, was das Wort heißt, und er wurde aufgehoben gen Himmel. Es gibt also zwei Dinge, die der Muslim nicht akzeptieren kann, die Mohammed radikal leugnete, die Gottheit Christi und seinen Versöhnungstod am Kreuz. Alles andere kann er akzeptieren. Für den Islam lebt Jesus heute. Mohammed ist tot, nach islamischem Begriff. Die Muslime müssen für Mohammed beten, damit Allah ihn im Gericht, im Frieden gibt. Ihn gerecht spricht. Jesus muss nicht ins Gericht. Der lebt. Der ist aufgefahren. Himmelfahrt ist eindeutig islamisch. Der lebendige Christus ist islamisch. Das ist, braucht gar nicht diskutiert zu werden. Jesus lebt im Islam und kommt wieder, um den Antichristen zu töten und alle Kreuze von den Kirchen runterzuschlagen, alle Schweine zu töten. Und dann wird er heiraten und Kinder haben und anschließend wird er als Reformator des Islams die ganze Welt zum Islam bekehren. Und dann wird er sterben und wird neben Mohammed begraben in Medina. Und das ist dann der Auslöser, dass Allah zum Gericht kommt. Deshalb heißt Jesus das Wissen um die letzte Stunde. Und dann werden Mohammed und Jesus auferweckt und auf Throne gesetzt und die beiden müssen die Menschen richten, Mohammed die Muslime, wenn sie keine guten Muslime waren, und Jesus die Juden und die Christen, wenn sie den Islam nicht angenommen haben, und speziell diejenigen, die die Muslime noch missionieren, die werden in die innerste Hölle geschickt und ewig gebraten, und jedes Mal, wenn ihnen die Haut abplatzt, kriegen sie eine neue Haut. Steht alles im Koran wörtlich. Sehen Sie, was eine antichristliche Religion ist? Sie übernimmt viel Wahrheit. Es wäre dumm und naiv, wenn man das nicht bekennen würde. Der Koran enthält viel Wahrheit, Recht und Tatsachen aus dem Alten und Neuen Testament. Aber am entscheidenden Punkt ist es verdreht, so dass es zur gefährlichen Religion wurde. Ich wurde mal von einem Religionswissenschaftler hier in Deutschland schwer angegriffen, weil ich vom antichristlichen Islam redete. Und er versuchte zum Schluss, mich zu einem Kompromiss zu überreden und sagte, lasst uns doch eine Lösung finden, der Islam ist eine Naturreligion mit antichristlichen Einflüssen. Oh, ich sagte, prima. Ich gebe Ihnen ein Glas Wasser, schönes, frisches Wasser, und tue nur 3 Tropfen Ziankale hinein und sage, bitte trink's. Nein, ja doch, es ist meidgehend Naturreligion, aber der Tod ist im Topf. Der Tod ist im Topf. Wer das trinkt, stirbt geistig. Es ist wunderbar, der Islam. Und die Moscheen, die jetzt überall gebaut werden, sind alles Embassies, sind alles Botschaften, sind alles Orte, wo nicht mehr das Gesetz der Bundesrepublik gilt, sondern die Scharia. Dort wird der Koran gelehrt. Und damit ist das ein Brückenkopf des Islam, des Reiches Allahs in unserem Land. Wir achten die Gastarbeiter und lieben sie, aber wir müssen den Geist erkennen, der im Islam wirkt, damit wir ihm nicht auf den Leim gehen, sondern den Namen Jesu Christi bekennen. Herzlichen Dank für Ihre Geduld. Das war die Einleitung. Sollen wir jetzt... Ich wurde gebeten, einfach gleich weiterzumachen. Ich habe gehört, dieser Kreis ist ein sehr aktiver Kreis und bleibt immer anderthalb Stunden da. Das wird also nicht bloß nach einer Stunde aufgehört, sondern bis zu anderthalb Stunden. Wir haben 20 Minuten Zeit, beziehungsweise eine Viertelstunde Zeit, um Fragen zu beantworten. Wer eine klare Frage stellt, kriegt eine deutliche Antwort. Wer fängt an? Haben Sie den Mut, sich zu blamieren?
Bitte. Wenn wir wirkliche Christen sind, warum haben wir dann Angst vor dem Islam?
Ja, ich freue mich, wenn Sie keine Angst vor dem Islam haben. Ich würde sagen, keine Angst vor der Moschee, sondern reingehen und missionieren. Sie haben das Recht in Deutschland dazu. Aber das Problem ist, die meisten Christen sind nicht vorbereitet zu einem Gespräch mit den Muslimen. Sie werden einfach von geschulten Leuten unter den Tisch gebuttert. In der Zwischenzeit gibt es einen Mr. Didat, der hat von all den vielen antichristlichen Geistern der Aufklärung und des Kommunismus und der deutschen liberalen Theologie die ganzen Argumente zusammengeschrieben, und die Moslems werden gelehrt von Kapstadt bis nach Moskau und von Indonesien bis in die USA, dass die Bibel gefälscht ist. Und dass die Christen lehren, dass Christus nicht Gottes Sohn ist. Und. Wir müssen also, wer mit Muslimen reden will, wir müssen uns vorbereiten. Wir müssen wissen, was ein Muslim denkt, was er glaubt, und wissen, die Antwort des Evangeliums lernen. Das braucht Liebe und Zeit. Es geht nicht, dass wir bloß emotional reden, sondern wir müssen wirklich beten und uns leiten lassen. Ich freue mich über jeden, der mit einem Muslim über Jesus geredet hat. Wenn Sie nicht fragen, frage ich, wer hat schon mit einem Muslim über Jesus geredet? 1, 2, 3, 4, 10, 20, 25, 30. Ich gratuliere. Wir haben Ihnen ein Geschenk mitgebracht. Draußen liegen Schriften in Türkisch auf dem Tisch, auf der anderen Seite drüben. Sie können so viele mitnehmen, wie Sie wollen. Wenn Sie nicht wissen, was drin steht, dann sagen Sie doch zu dem Türken, guck mal, da habe ich was gefunden, das sieht türkisch aus. Ich weiß nicht, was drin steht. Lies doch mal. Und dann sag mir, was da drin ist. Wenn dir es nicht gefallen hat, ich bin ganz mit einig. Aber lies und sag mir's. Denn ich weiß ja nicht, was drin steht. Übrigens steht ganz klein in Deutsch hinten drauf das Stichwort, um das es geht. Aber Sie wissen trotzdem nicht, was drin steht. Wir müssen den Mut haben, das Salz muss in die Suppe. Nur keine Berührungsängste. Andere Fragen, bitte. Ja. Wenn man im Durchschnitt weltweit es beurteilen müsste, müsste man sagen, etwa 15-30% der Muslime sind bewusste, fundamentalistisch gesinnte Muslime. In der Bundesrepublik gibt es mindestens 25.000 davon, die vom Bundesnachrichtendienst ständig überwacht werden. Dann gibt es eine große Zahl von Muslimen, die sind mystisch, weil sie von ihrer Moschee frustriert sind und den Koran nicht mehr lesen wollen mit seinen vielen Widersprüchen und den ausgesprochenen Fehlern, die da drin stehen. Es gibt über 240 Fehler, wo auch ein einfacher Mann es sehen kann, dass das Fehler sind. Und dann gibt es eine große Zahl, die sind liberal, die nehmen den Islam nur als Mittel zum Zweck. Politiker oder Geschäftsleute glauben in Wirklichkeit nichts mehr und trinken Alkohol und essen Schweinefleisch und alles Mögliche. So wie bei den Christen. Wie viele Christen sind bewusste Christen in Deutschland? Ich weiß es nicht, sie wissen es auch nicht. Und wie viele sind Liberale und wie viele sind überhaupt nichts mehr und glauben an Hexen und an Geist und alles Mögliche. So etwas Ähnliches haben wir auch im Islam. Das stimmt. Aber jetzt fangen Sie mal an, mit denen über Jesus zu reden. Dann geht's Ihnen wie mir in Tübingen. Ich wurde in deren Ding oder irgendwo in Tübingen gebeten, einen Vortrag zu halten. War ein knallvolles Haus. Und plötzlich stand ein junger Türke auf und hat angefangen, gegen das, was ich sagte, zu wettern. Worauf ich sagte, also jetzt hör mal her, wenn du reden willst, komm rauf und red am Mikrofon. Ich dachte, die Leute sollen mal hören, was der zu sagen hat. Ich ließ ihn 5 Minuten reden. Dann unterbrach ich ihn und sagte zu ihm, jetzt sei mal ehrlich, hast du schon einmal den Koran geöffnet und darin gelesen? Nee, hat er gesagt, ich habe noch nie den Koran gelesen. Dann fragte ich, und gehst du zum Gebet 5-mal am Tage? Nee, ich bete nicht. Ja, warum verteidigst du dann den Islam so vehement? Ja, ich bin ein Muslim. Islam ist eine Kultur, nicht nur eine Religion. Islam ist ein Staat, eine Staatsphilosophie, nicht nur eine Religion. Islam ist eine kollektive Gebundenheit. Wenn Sie in Deutschland gibt es auch so eine kollektive Gebundenheit. Das ist der Humanismus. Der Mensch ist gut und man lässt ihn laufen und man braucht bloß ein bisschen Erziehung, dann kommt was raus. Das ist einer der größten Betrüge, die möglich sind. Luther sagte, nicht der Papst ist mein Feind, sondern Erasmus von Rotterdam mit seiner Idee, dass der Mensch gut sei. Und so gibt es eine kulturelle Geistmacht, die ganze Gruppen von Menschen umfasst und bindet. Und Muslime, die keine bewussten Muslime sind, sind in einer kollektiven Gebundenheit drin und brauchen eine bewusste Überwindung ihrer Bindungen und einen Übertritt zu Jesus. Sobald man mit ihnen anfängt, über Jesus zu reden, ist der Teufel los. Probieren Sie es und Sie werden es merken. Weitere Fragen, bitte.
Wie wird der Muslim vor Allah gerecht?
Indem er täglich 5-mal betet, indem er im Ramadan fastet, solange die Sonne scheint, indem er regelmäßig oder gelegentlich Religionssteuer bezahlt und indem er wallfahrtet, indem er das Gesetz erfüllt. Die guten Taten vertreiben die bösen Taten, steht wörtlich im Koran. Und damit wird deutlich, der Islam ist eine Werkgerechtigkeit, eine Selbstrechtfertigung. Es kann keinen Heiland geben und kann kein Heil geben. Das wäre ungerecht, wenn Gott einem vergibt, der nichts getan hat. Deshalb ist der Gedanke der Gnade und des Heils im Islam nicht denkbar. Mohammed war ein Kaufmann. Wenn du zahlst, kriegst du was. Wenn du arbeitest, kriegst du einen Lohn. Wenn du nichts arbeitest, kriegst du nichts. Und so heißt es, der Islam fordert den Menschen auf, das Gesetz zu erfüllen. Aber wer seine Bibel liest, weiß, dass kein Mensch durch die Werke des Gesetzes gerecht wird. Nein, es gibt keine Heilsgewissheit. Es gibt überhaupt kein Heil im Islam. Das gibt's nicht. Es gibt nur die Leistung und dann kommt das jüngste Gericht und dann wird das Urteil gesprochen. Und vor dem jüngsten Gericht kann kein Muslim wissen, ob seine Sünden vergeben sind oder nicht. Diejenigen, die dann auf der Waage genügend gute Taten haben, die kriegen das Urteil in die rechte Hand. Und diejenigen, die nicht genügend gute Taten aufzuweisen haben, wo die Waage dann hochschnellt, die kriegen das Urteil in die linke Hand. Und so bedeutet das dann eine Trennung. Das ist die eine Antwort. Die andere Antwort aber heißt in Sure Maryam 70, 71, dass alle Muslime in die Hölle kommen. Bitte nicht, ich sage, das sagt der Koran. Und dass Allah anschließend aus dem Fegfeuer diejenigen herausholt, die gottesfürchtig waren, Mohammed gehorsam waren und das Gesetz erfüllt haben. Heil, Heilsgewissheit ist christliches Denken, ist nicht auch im Ansatz vorhanden. Und deshalb haben Muslime viel Angst. Die Hölle ist bei ihnen mehr gegenwärtig als im christlichen Denken. Weitere Fragen, bitte.
Muslime erkennen Jesus als Marias Sohn. Wie kann man ihnen das beibringen, dass er auch Gottes Sohn ist? Und dass er sich in Wolgata auch die Schuld weggetan hat?
Indem sie nicht viel reden, sondern viel für sie beten. Das Gebet für den Muslim ist wichtiger als unser Reden mit ihm. Wer mit Muslims redet, wird zu der Auslegung Luthers zum dritten Glaubensartikel geführt, wo wir bekennen, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden ruft, sammelt und erhält im rechten einigen Glauben. Denken Sie darüber nach und Sie haben die Methode für die Mission. Es geht nicht um Überzeugung intellektueller Art, es geht um eine geistliche Geburt. Mir sind immer die ersten Verse in der Bibel wichtig. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war ein Tohu Wabohu und der Geist Gottes brütete über der Finsternis und der Herr sprach, es werde Licht und es ward Licht. Bevor wir missionieren, müssen wir bitten, dass der Geist Gottes über einem Menschen, über einer Familie, über einem Dorf, über einer Stadt, über einem Land brütet, schwebt, vorbereitet. Das ist ein Geheimnis in der Mission, das nicht mit Heer oder Macht, nicht mit Geld oder Intelligenz, sondern durch die Leitung des Geistes Gottes das geschenkt wird. Deshalb ist das Gebet vor dem Reden wichtiger als das Reden. Zweitens, wenn Sie dann beten wollen, empfehle ich Ihnen, bitten Sie, dass der Herr Ihnen Muslime zeigt, deren Herz vorbereitet ist. Warum soll man auf Steinplatten säen, wenn es zwischendrin Ritzen gibt mit guter Erde? Es gibt überall im Islam Muslime, die nach der Wahrheit suchen. Ich möchte mal ganz ungeschützt sagen, 5% aller Muslime sind vom Islam frustriert und suchen nach einer besseren Religion. Wenn wir Zeit hätten, könnte ich Ihnen darüber erzählen. Und darum empfehle ich, beten Sie darum, dass Ihnen die Muslime gezeigt werden, die Hunger haben nach Gerechtigkeit. Und wenn Ihnen der Herr so jemanden zeigt, und sie darum beten, zeigt er ihnen diejenigen, dann ist wiederum wichtig, dass sie nicht wie ein Wasserfall auf ihn einreden. Er begreift ihr Vokabular gar nicht. Wenn sie von Gnade redet, denkt er an viele Frauen und viele Söhne oder andere Dinge, sondern dass sie hören. Wir müssen sie fragen, wo kommst du her, wo gehst du hin, was sind deine Probleme, was denkst du über Himmel und Hölle, über Abraham, Isaac, Jakob, über Jesus. Man kann mit Muslimen über alles reden, nur nicht über den Sohn Gottes und übers Kreuz. Und deshalb, lasst ihn doch erstmal reden. Fragt ihn, bis man weiß, wes Geistes Kinder ist, wo er innerlich steht. Und dann nicht reden, sondern beten. Herr, gib mir das rechte Wort für diese Person im rechten Augenblick. Und dann gibt der Herr das rechte Wort im rechten Augenblick. Mir ging es einmal so in Sierra Leone, wo jetzt diese Unruhen sind. Ich war gebeten worden, eine Evangelisation im Hauptquartier der Polizei durchzuführen. Und ich war so optimistisch und habe ja gesagt. Als ich dann dort war, haben mir die Knie angefangen zu zittern, denn 60% der Anwesenden waren Muslime. Und wir haben dann über die 10 Gebote geredet. Ich dachte, das ist vielleicht ein Weg, wie man hereinkommt. Bis ich dann an das Gebot kam mit, du sollst nicht stehlen. Man kann ja zu einem Polizisten nicht sagen, du hast gestohlen. Ich sagte dann, wenn du etwas zu Hause hast, was dir nicht gehört, dann gib das bitte seinem Eigentümer sofort wieder zurück. Und dann ging ein Ruck durch die Versammlung. Jeder guckte so und dann lachten sie laut und bekannt, dass sie alle geklaut hatten. Und da wurde die Atmosphäre etwas familiär. Plötzlich stand ein Offizier auf und sagte, ich habe eine Frage. Sagte, bitteschön. Nein, nein, ich will ja oder nein. Ich sagte, ich kann nicht ja oder nein antworten, wenn ich die Frage nicht kenne. Nein, ihr seid feige, ihr Christen, ihr sagt uns nicht die Wahrheit, ihr weicht immer aus. Ich sagte, ich gebe dir eine klare Antwort, wenn du mir eine saubere Frage stellst. Gut, sagte er, ihr Christen sagt und wisst, dass wir Muslime alle in die Hölle kommen. Stimmt das oder nicht? Ich war im Hauptquartier der Polizei, 60% Muslime. Wenn ich ein falsches Wort sagte, war Feuer. Ja, da kann man nur beten. Jesus, jetzt brauche ich deine Antwort. Und Jesus half mir, sagte, du baust deine Hoffnung aufs Gesetz, auf die Scharia. Aber du hast nicht jeden Tag 5-mal gebetet. Und du hast nicht im Ramadan jeden Tag gefastet, solange die Sonne schien. Und du hast die Religionssteuer berechnet zu deinen Gunsten und nicht für die Religion. Und wie ist das ein Verhältnis zu deinen Frauen und zu deinen Kindern? Du kommst in die Hölle. Das Gesetz, auf das du deine Hoffnung baust, wird dich richten. Um des Gesetzes willen wirst du verurteilt. Kein Ausweg. Dann sagte ich zu ihm, ich bin nicht besser wie du. Aber ich baue meine Hoffnung nicht aufs Gesetz, sondern auf die Gnade. Auf die Gnade Jesu Christi. Um der Gnade willen werde ich gerettet, um des Gesetzes willen gehst du in die Hölle. Dann sagte er, ich werde dir einen Brief schreiben, einen saftigen Brief. Worauf ich sagte, herzlich willkommen, du kriegst nochmal eine klare Antwort. Warum ich das Beispiel sagte, wenn sie keine Antwort wissen, ist das gut, dann müssen sie beten. Jesus, gib mir das rechte Wort für diesen Mann, für diese Frau. Und der Herr hilft. Denn er hat gesagt, es wird euch gegeben werden zu dieser Stunde, was ihr sagen sollt. Und es ist billig, wenn man immer bloß von der Liebe Gottes redet. Gott liebt dich und alles ist gnädig. Wir müssen manchmal auch sagen, wenn du so weitermachst, gehst du direkt in die Hölle. Die Wahrheit muss zur Liebe kommen. Denn Liebe ohne Wahrheit ist Lüge. Aber Wahrheit ohne Liebe wäre Totschlag. Deshalb brauchen wir in der Schule des Heiligen Geistes die Anleitung, die Wahrheit mit Liebe zu sagen oder die Liebe nicht ohne die Wahrheit anzubeten. Ich denke, wir brechen jetzt hier ab. Erlauben Sie mir noch kurz einige Ansagen. Wir haben Ihnen ein paar Bücher mitgebracht. Die Karmelmission hat verschiedene Bücher herausgebracht. Wer sich ernsthaft mit diesen Fragen beschäftigen will, kann sich so ein Paket mitnehmen. Wir haben Ihnen das zusammengepackt für den Abend. Das eine ist die Auslegung des Dialogs zwischen Mohammed und den Christen im Wadi Nasran. Das bringt Ihnen die gesamte Auslegung, wie Mohammed den Christen Jesus angeboten hat. Wer das weiß, weiß Bescheid. Und der Geist im Islam bringt Ihnen, wie ist die Zeugung Jesu nach dem Islam geschehen. Sie kriegen das ganze Paket um 20 Mark. Normalerweise ist das der doppelte Preis. Dann hat Ihnen Eusebia eine Heftserie zusammengestellt. Die wurde im Auftrag der Bekenntnisbewegung geschrieben. 16 Seiten, je ein Thema. Die Themen heißen Beten Christen und Muslime zum gleichen Gott. Und verflucht sei, wer sagt, Christus ist Gottes Sohn. Und der offene Angriff des Islams auf das Kreuz Christi. Und Mohammed oder Jesus. Wer sich dafür interessiert, kann so ein Paket zusammengepackt mitnehmen. Es kostet 10 Mark. Und Sie haben dann Antworten auf brennende Grenzfragen. Das eine ist also für diejenigen, die keine Zeit haben, lange Bücher zu lesen. Die mögen sich dieses Kuvert mitnehmen. Diejenigen aber, die wirklich sich einarbeiten wollen, mögen diese Bücher sich mitnehmen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, wenn in jeder Gemeinde jemand ist, der den Islam vom Evangelium her überwindet. Dann denken Sie daran, dass drüben türkische Schriften liegen. Sie können davon mitnehmen, so viel Sie wollen. Ich weiß nicht, inwieweit die Seuche vom Internet schon bei Ihnen eingerissen ist. Aber wer also angesteckt ist von dem Internet, dem bieten wir die Nummer an, mit dem er sich 40 bis 100 Bücher holen kann. Das Grüne, die grüne Visitenkarte gibt Ihnen Bücher für Muslime. Sie können diese grünen Visitenkarten einem Muslim in die Hand geben und sagen, hier hast du den Zugang zu sämtlichen Fragen, die ein Muslim stellen kann im Blick auf das Evangelium und die Antworten dazu. Wenn Sie Muslime kennen, die am Internet hängen, Sie können ihm die Karte geben oder an eine Universität an das Wandbrett hängen oder in einem Brief fortschicken, kein Problem. Ist kein Angriff auf den Islam, freundliche Antworten aus dem Koran. Das Blaue ist aber was anderes, Vorsicht. Das ist Dynamit, das geben Sie nicht einem Muslim in die Hand. Das ist Schulungsmaterial für christliche Verantwortliche, damit sie wissen, was der Islam für ein Geist ist und die Struktur und die Fehler und die antichristliche Haltung des Islams aufzeigt. Wer also in die Hintergründe des Islams hineinsteigen möchte, kann sich vom Internet mit dieser Nummer alles holen, was er braucht. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir beten dich an, weil du bist. Wir beten dich an, weil du lebst. Wir beten dich an, weil du da bist. Wir beten dich an, weil du Mensch geworden bist. Wir beten dich an, weil du geheilt hast mit deinem Wort und mit deiner Liebe und hast Dämonen ausgetrieben. Wir beten dich an, weil du am Kreuz für uns gestorben bist und hast unsere Sünden weggetragen, auch die Sünden der Muslime und der Juden. Und wir beten dich an, weil du aufgefahren bist zum Vater und hast deinen Heiligen Geist zu uns gesandt, dass wir dich erkennen können, dass wir ewiges Leben haben, dass wir lieben lernen. Wir bitten dich, Brüte mit deinem Geist über den Muslimen, die jetzt in Deutschland leben und über den Muslimen, die in den islamischen Ländern leben und hilf, dass dein Geist einen Spalt findet und in ihre Herzen eindringt und die Felsen zerschmeißt. Wir trauen dir einfach zu, dass du heute auch die Kinder Abrahams retten willst, sowohl von Ismael als auch von Isaak. Wir bitten dich um die Gnade, Herr, dass du uns benützt, mit den Muslimen zu reden oder mindestens für sie zu beten und alle diejenigen umbeten, die verantwortlich mit in dieser Aufgabe stehen. Herr, Mission ist deine Sache. Dein ist das Reich und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Wir möchten sehen, Herr, was du tust und wir glauben, dass unser Sieg, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Oder dass wir sehen würden, wie du den Sieg am Kreuz vollendet hast. Amen.